Lieber Zuhörer, diese Aufnahme ist nicht die Originalaufnahme des Sonntagsgottesdienstes. Sie wurde wegen eines technischen Defekts nachträglich aufgenommen. Sie kann daher vom Original geringfügig abweichen. Wir hören Galater 4, Vers 8 bis 20. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich bei euch bin. Herr, wir bitten dich, dass du uns nun die Herzen öffnest für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, ihr habt diesen Satz sicher schon oft gehört. Da werde ich mal ein Auge zudrücken. Da gibt es ein Problem zwischen Menschen. Etwas, was eigentlich nach einer Konsequenz oder zumindest einer Klärung verlangt. Aber um dem anderen nicht damit weh zu tun, schaut man bewusst weg, macht Abstriche an der Sache, gibt irgendwie nach, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden. Was passiert hier? Es geht um Liebe und um Wahrheit. Die Wahrheit verlangt, dass die Sache geklärt wird. Die Liebe möchte die Beziehung zu dem anderen erhalten. Wenn man ein Auge zudrückt, macht man Abstriche auf beiden Seiten, der Wahrheit und der Liebe. Kann man denn Wahrheit und Liebe miteinander verbinden? Ja, die Wahrheit muss in Liebe gesagt werden. Ansonsten ist sie keine Wahrheit, sondern verletzend, verurteilend und abwertend. Sie erreicht den anderen nicht. Er weist sie zurück. Und Liebe muss immer wahr und aufrichtig sein. Liebe, die Falsches einfach nur zudeckt, ist keine Liebe, sondern eine bewusste Lüge, die dem anderen schadet. Wie können wir nun beides, Liebe und Wahrheit, miteinander verbinden? Sicher nicht durch Kompromisse, indem man Abstriche auf beiden Seiten macht. Dann bleibt von beiden nicht mehr viel übrig. Ich möchte die Antwort vorwegnehmen. Es gelingt nur mit Gott. Denn Gott allein ist die Liebe und die Wahrheit in Person. In Jesus hat Gott seine Liebe und seine Wahrheit geoffenbart. Wie die Wahrheit in Liebe nun praktisch aussieht, dazu haben wir heute mit unserem Text ein wunderbares Lehrstück Gottes. Bis zu diesem Abschnitt war der Galaterbrief eher formal gehalten. Paulus weist mit juristischer Präzision aus dem Alten Testament nach, dass die Gerechtigkeit vor Gott allein aus Glauben kommt. Er legt dar, was die Rolle des Gesetzes für Israel ist. Der Stil des Briefes ist sehr sachlich, manchmal sogar schroff. Wir haben bereits gesehen, dass am Anfang der übliche persönliche Teil fehlt, mit den Grüßen und den Segenswünschen an seine Adressaten. Paulus springt direkt mit einem Vorwurf in das Thema hinein, Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Und so ähnlich in diesem Stil geht es jetzt hier weiter, Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Paulus geht wieder in die Konfrontation mit seinen Lesern. Er ringt um die Wahrheit Er hält ihnen einen Spiegel vor. Wie war es früher bei euch, bevor ihr gläubig wurdet? Im Römischen Reich, ein Vielvölkerstaat, gab es viele Religionen. Den griechisch-römischen Polytheismus, zahllose Mysterienkulte babylonischen oder ägyptischen Ursprungs und dergleichen. Er sagt, ihr habt früher Mächten gedient, die keine Götter sind, obwohl sie so genannt werden. Den wahren, lebendigen Gott habt ihr nicht gekannt. Die Götzen sind nicht Gott, es sind eigentlich finstere Mächte, sagt auch in 1. Korinther 10, Vers 20, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Nein, nicht jede Religion sucht Gott auf ihre Weise, sondern Götzendienst ist nach der Bibel Dämonendienst. Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Der Götzendienst war früher. Das ist jetzt vorbei. Jetzt hat Jesus euch davon befreit. Ihr habt den wahren, lebendigen Gott erkannt. Da werden ihm die Galater sicherlich kopfnickend zugestimmt haben. Aber da korrigiert sich Paulus sogleich. Nein, nicht ihr habt den wahren Gott erkannt. Gott hat euch erkannt. Erinnert euch bitte, warum seid ihr Christen? Weil Gott euch aus der Finsternis der Gottesferne zu Christus gerufen hat. Das ist der einzige Grund. Habt ihr das von allein geschafft? Paulus betont hier wieder das Gnadenhandeln Gottes bei unserer Errettung. Unsere Bekehrung ist nie unser eigenes Werk, auch wenn unser Wille natürlich daran beteiligt ist. Bekehrung und Errettung heißt, Gott ruft mich zu Jesus und ich komme zu ihm. Das schließt von vornherein jeden eigenen Verdienst aus. Und nun, nach dieser Klarstellung, kommt wieder der Vorwurf. Ihr seid mit eurem Wunsch nach Beschneidung und Gesetzeserfüllung gerade dabei, euch wieder dem Alten zu unterwerfen, das ihr hinter euch gelassen habt. Mit anderen Worten, ihr seid gerade dabei, euch rückwärts zu bekehren. Ja, warum denn dieses harte Urteil? Schauen wir genau hin. Er sagt, ihr wollt wiederum. Also ihr wollt hier etwas wiederholen, was ihr vorher gemacht habt. Nämlich euch armseligen und schwachen Grundsätzen unterwerfen und ihnen wieder dienen. Das Wort Grundsätze, griechisch Stocheion, bedeutet Elemente oder Grundbestandteile. So wie die chemischen Elemente Grundbestandteile der Materie sind. Ja, wie im Periodensystem der Elemente. Dasselbe Wort steht auch in Galater 4, Vers 3. Ihr wart den Grundsätzen oder den Elementen der Welt als Knechte unterworfen. Was meint er damit genau? Mit dem Kontext dieses Verses von Vers 9, die heidnischen Gottheiten, und Vers 10, dem Beachten des Kalenders, wird für mich klar, mit den Elementen der Welt sind gemeint heidnische Gottheiten und heidnische Rituale und Zeremonien. Also mit einem Wort, ihr wollt wieder eine Religion haben, so wie früher. Die Elemente, die Grundbestandteile von Religion sind genau diese zwei Dinge. Übernatürliche Mächte, Gottheiten genannt, und heilige Rituale und Zeremonien, wie Gebete, Opfer, Regeln, heilige Zeiten. Und Religion ist ein Element, ein Grundbestandteil dieser gefallenen Welt. Religion ist immer ein menschlicher Weg zur Selbsterlösung. Der gefallene Mensch will etwas tun, um sich selbst aus seiner misslichen Lage in der gefallenen Schöpfung zu befreien. Und das ist die Religion. Alle heidnischen Religionen ohne Ausnahme sind gesetzlich, also Wege der Selbsterlösung. Der Islam zum Beispiel ist eine reine Gesetzesreligion, gewiss auch manche christliche Kirche. Also was tut Paulus hier? Paulus wirft den Übertritt der Gläubigen zum jüdischen Gesetz und das Heidentum in einen Topf. Aber Paulus, das geht doch nicht, das musst du doch differenzieren. Wir wären doch nicht wieder zu Heiden, wenn wir das Gesetz Israels erfüllen. Das ist doch auch biblisch. Doch, doch, sagt Paulus, genau das macht ihr hier. Ihr wollt wieder eine Religion, wo ihr selber etwas tun könnt. Damit tretet ihr heraus aus dem übernatürlichen Bereich von Gottes Gnade und wieder hinein in den innerweltlichen Bereich, also in ein Element dieser Welt. Das Evangelium ist eben keine Religion. Es ist nicht innerweltlich, kein Element der Welt, sondern es ist übernatürlich. Das Evangelium ist eine Person und das ist Jesus. Wichtig, dass wir hier nicht falsch verstehen. Nicht das Gesetz Israels ist wie eine heidnische Religion, sondern gesetzliche religiöse Christen. Ein gesetzliches Christentum, das Gesetz und Evangelium miteinander vermischt, ist nichts anderes als Heidentum im christlichen Gewand. Denn das Gesetz wird, wenn man es zur Rechtfertigung oder auch zur Heiligung missbrauchen will, zu einem genauso armseligen Element der Welt wie eine heidnische Religion. Das sagt er hier. Es ist eine knallharte Aussage. Lassen wir das mal auf uns wirken. Nun bringt Paulus noch einen Beleg dafür, Vers 10. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Was taten die Galater? Sie fingen schon an, den jüdischen Kalender zu beachten. Warum? Er wird für die Datierung von jüdischen Festen, für heilige Zeiten und andere Vorschriften des Gesetzes benötigt. Der jüdische Kalender ist eine Mischung aus Sonnen- und Mondkalender, ein hochkompliziertes System. Man musste Sonne und Mond genau beobachten, um das Datum richtig bestimmen zu können, damit man das Gesetz korrekt einhalten kann. Man kommt damit in eine wunderbare fromme Selbstbeschäftigung, die von Jesus und dem Evangelium der Gnade ablenkt. Es mag auch eine Warnung an uns sein. Wo lenkt uns die Beschäftigung mit Christlichem von Christus ab? Meines Erachtens ist hier der absolute Höhepunkt der Konfrontation zwischen Paulus und den Galatern im gesamten Galaterbrief erreicht. Wäre der Galaterbrief hier zu Ende, ich denke, die Galater hätten ihn wahrscheinlich empört in den Kamin geworfen. Paulus, wie kannst du es wagen, uns als Heiden zu bezeichnen und uns mit deinen hochtheologischen Abhandlungen den Glauben abzusprechen? Was bildest du dir ein? Mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das wäre vielleicht die Botschaft, die bei ihnen angekommen wäre. Aber nun schiebt Paulus einen persönlichen Teil ein. Dies ist der persönlichste Teil des ganzen Briefes. Nach der harten Konfrontation wechselt er die Ebene. Er geht jetzt auf seine Beziehung zu ihnen ein. Diese persönliche Ebene ist, bei aller gebotenen Sachlichkeit natürlich, sehr wichtig, gerade bei Ermahnung und Kritik. Die Sachebene und die Beziehungsebene gehen oft durcheinander und das führt dann zu fatalen Missverständnissen und Zerwürfnissen. Damit die Botschaft der Ermahnung auch beim Empfänger richtig ankommt, muss auch die Beziehung zu dem Ermahnten stimmen. Abhängig davon, was der Hörer in seinem Beziehungsohr wahrnimmt, fühlt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt, respektiert oder bevormundet. Nun geht Paulus also von der Konfrontation auf der Sachebene auf die Beziehungsebene. Das ist sehr wichtig, wenn man eine Botschaft vermitteln will. Denn egal, was ich sage, die Botschaft entsteht immer beim Empfänger. Ich muss mich in den anderen hineinversetzen. Was meint der andere, was ich über ihn denke? Was unterstellt er mir? Wenn er mir schlechte Motive unterstellt, wird er das ablehnen, was ich sage. Dabei ist nicht in erster Linie wichtig, was sage ich dem anderen, sondern auch, wie sage ich es ihm. Darum klärt Paulus nun seine Beziehung zu seinen Adressaten. In Vers 11: Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Er bekennt zuerst sein persönliches Motiv, warum er sie konfrontiert. Es geht ihm nicht darum, dass er theologisch Recht behält. Auch nicht darum, Macht auszuüben und seine Anhänger bei der Stange zu halten, sondern er ist ernsthaft besorgt um das geistliche Wohl. Er befürchtet, dass sie von Christus abfallen könnten und wieder ins Heidentum zurückgehen. Denn ein gesetzlicher Christ ist letztlich wie ein Heide. Manche werden sagen, ein wahrer Christ kann nicht abfallen, wirklich? Paulus macht sich aber deswegen große Sorgen um seine Galater. Wenn das absolut unmöglich wäre, hätte er sich den Galaterbrief sicherlich sparen können. Paulus stellt sich außerdem selbst in Frage. Wenn ihr nun diesen Weg ins Gesetz geht, dann muss ich mich fragen, habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich meinen Auftrag Gottes nicht richtig erfüllt? Und nun kommt der Appell, Vers 12, werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Paulus sagt, ich stelle mich jetzt nicht über euch, sondern macht es wie ich. Wer ist Paulus? Er ist ein an Jesus gläubiger Jude, der aber das Gesetz nicht hält. Er wirft jetzt nochmal seine Autorität als Apostel in die Waagschale, indem er sich auch als Vorbild darstellt und sagt, ihr macht nichts falsch, wenn ihr es so macht wie ich. Und dann klärt er wieder seine Beziehung zu ihnen. Ich bin jetzt nicht sauer oder beleidigt, weil ihr mit eurem Gesetzeseifer nicht auf mich hört. Meine Ermahnung ist keine beleidigte Reaktion von mir. Wenn man jemand Vorwürfe an den Kopf knallt, weil man wütend oder beleidigt ist, ist das sicher eine falsche Motivation. Er stellt ausdrücklich klar, das ist bei mir nicht der Fall. Paulus fährt nun weiter fort in der Beziehungsebene, Vers 13 und 14. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Nun erinnert er an ihre gemeinsame, gesegnete Zeit in Galatien. Und damit will er zeigen, es hat sich seitdem nichts geändert zwischen uns. Wie auch schon bei den Korinthern betont Paulus seine eigene Schwachheit bei der Verkündigung des Evangeliums in Galatien. Sie geschah unter schweren persönlichen Anfechtungen im Fleisch. Es war keine geistliche Anfechtung. Paulus hat unter natürlichen Widrigkeiten gelitten. Es könnten Krankheit gewesen sein, seelische Schwachheiten, Widerstände oder auch Ablehnung. Er erinnert an ihre frühere Beziehung. Obwohl ich kein besonders strahlender und beeindruckender Prediger war, habt ihr mich wie einen Engel, also einen Boten Gottes, bei euch aufgenommen. Mein schwaches Auftreten hat euch nicht gestört. Und diese Erinnerung an seine persönliche Schwäche schafft eine Verbundenheit mit den Galatern. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn er jetzt im Brief ihnen harte Worte schreibt. Und dann erinnert er an ihre damalige Reaktion auf das Evangelium. Vers 15. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Wie war es denn damals? Ihr wart überglücklich, als ihr das Evangelium angenommen habt. Ihr wart voll von überschwänglicher Freude, von der Gnade überwältigt. Dem schwachen Diener Gottes wart ihr von Herzen zugetan. Erinnert ihr euch noch daran? Das Ausreißen der Augen ist hier natürlich bildlich zu verstehen. Aber was für ein Gegensatz zu heute, siehe Vers 10. Statt dieser gemeinsamen Freude, die wir damals zusammen in Jesus erlebt haben, beobachtet ihr jetzt in kleinkarierter Gesetzlichkeit den Mond und die Sterne. Kommt doch wieder zurück zu den Anfängen. Vers 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Nun geht er auf eine mögliche Reaktion seiner Leser ein. Eine so offene und schonungslose Wahrheit tut uns meistens weh. Dann neigen wir dazu, den Überbringer der Botschaft als Feind zu betrachten. Wir unterstellen ihm unlautere Motive, weil er uns wehtut. Und so sagt er, bitte, betrachtet mich nicht als euren Feind, weil ich euch die Wahrheit sage. Und jetzt wird deutlich, dass eine tiefe Liebe dahinter steckt. Und da sind wir wieder bei unserem Thema. Die Wahrheit muss in Liebe gesagt werden. Vers 17. Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Jetzt geht er auf eine andere mögliche Reaktion seiner Leser ein. Sie können sagen, Paulus, du siehst das alles viel zu eng. Du bist vielleicht in deinem Eifer um die reine Lehre ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Du weißt schon, in deinem früheren Leben als Pharisäer hattest du auch solche Neigungen. Dagegen grenzt sich Paulus nun gegen die falschen Gesetzeslehrer ab. Was ist richtiger und falscher? Was ist göttlicher und was ist menschlicher Eifer? Da ist der falsche Eifer der Verführer. Er hat immer einen spaltenden Charakter. Er will seine Adressaten ausschließen. Es geht ihnen nur um sich selber. Sie wollen Gläubige als Anhänger an sich binden. Das machen im Grunde alle Sektierer. Aber es gibt auch einen guten Eifer. Und guter Eifer hat gute Motive. Er ist unabhängig von der eigenen Person. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Paulus hat durchaus mit Eifer das Evangelium verkündigt, aber ohne sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Und deshalb sagt er jetzt zu ihnen, genauso sollt ihr eifern, auch wenn ich nicht da bin, so dass es nur um die Sache geht, nicht etwa um meine Person. Um Eifer zu beurteilen, sollten wir uns fragen, worum geht's? Geht's um die Sache Gottes oder geht es um eine Person? Vers 19. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und Paulus schließt hier mit einem geradezu emotionalen Aufruf. Er ist mit starkem Schmerz erfüllt wegen seiner Adressaten. Er vergleicht ihn sogar mit Geburtswehen. Was macht ihm solche Schmerzen? Es geht ihm nicht ums Recht haben, um die reine Lehre. Das wäre zu wenig. Sondern was ist seine Absicht? Er ringt darum, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Darum, dass ihr und unser Leben ein Abbild Jesu sein soll. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht beim Evangelium nicht um Äußerlichkeiten, eine äußere Form von Frömmigkeit. Nein, Christus ist unser Leben. Das Evangelium ist eine Person, nämlich Jesus allein. Unser Leben soll daher unseren Herrn Jesus in uns lebendig und praktisch darstellen. Und wenn unser Evangelium nicht Jesus in unserem Leben hervorbringt, ist es eine tote Religion. Ja, wir sollen Darsteller sein. Keine Selbstdarsteller unserer Frömmigkeit, sondern Darsteller Jesu. Ist das auch unsere Leidenschaft, dass Jesus Gestalt in uns gewinnt? Vers 20. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton mit euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Zum Schluss öffnet Paulus sein Herz weit. Er stellt fest, ja, ich rede in diesem Brief in einem scharfen Ton mit euch. Aber viel lieber würde ich freundlicher mit euch reden. Es wäre ihm lieber, wenn er das alles persönlich mit ihnen besprechen könnte, als dass er ihnen auf die Entfernung alles schreiben muss. Es war aber nicht möglich, Gott sei Dank, müssen wir sagen, sonst hätten wir den Galaterbrief nicht. Man merkt ihm aber sein ehrliches Ringen an, um die Beziehung zu seinen Lesern, seine Liebe, seine aufrichtigen Motive, seine Leidenschaft. Das beweist seine Echtheit und verleiht ihm eine hohe Glaubwürdigkeit. Und das macht es den Empfängern leichter, die Botschaft anzunehmen, auch wenn sie hart ist. Wir können hier von Paulus lernen. Es ist generell schwierig, ja oft unmöglich, Konflikte und schwierige Angelegenheiten nur schriftlich zu klären. Paulus zieht das persönliche Gespräch vor. Das meint übrigens auch der Apostel Johannes in seinem zweiten Brief. In dem geht es auch um Liebe und Wahrheit. Und in Vers 12 am Ende sagt er, ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Ich habe es vielleicht schon öfter gesagt, ich sage es auch nochmal. Ich möchte euch ermutigen, Konflikte oder das Aussprechen von Kritik oder Korrektur nicht schriftlich zu klären. Nach meiner Erfahrung geht das meistens schief. Ich habe da keine guten Erfahrungen. Denn aus dem Schriftverkehr entwickelt sich oftmals eine unheilvolle Dynamik. Die Beziehungsebene wird in der Regel ausgeblendet. Man kann es besser im persönlichen Gespräch machen, notfalls auch per Telefon. Ja, das ist anstrengend. Das kostet mehr Mut und mehr Überwindung, aber es lohnt sich. Denn bei der persönlichen Begegnung kommt es viel weniger zu Missverständnissen. Die Beziehungsebene ist von vornherein intensiv beteiligt. Nämlich auch durch die nonverbale Kommunikation mit Gesichtsmimik und dem Klang der Stimme. Auf dieser Ebene können wir unsere Liebe für den anderen viel besser zum Ausdruck bringen. Schriftlich ist das zumindest schwierig, wie wir das hier im Galaterbrief sehen. Paulus klingt am Schluss sogar fast verzweifelt. Meine Lieben, ich weiß nicht, woran ich jetzt mit euch bin, wie ihr das gerade aufgenommen habt. Was denkt ihr jetzt über mich? Seid ihr jetzt wütend, empört, gleichgültig oder nachdenklich? Mir fehlt eure Reaktion, mir fehlt eine Rückmeldung von euch. Die Reaktion des anderen auf meine Worte ist wichtig, damit ich darauf eingehen kann. So entsteht ein Dialog und die Kommunikation kann gelingen. Lernen wir von Paulus, wie wir anderen unangenehme Dinge sagen können, die sie vielleicht nicht hören wollen. Lernen wir, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das kann bedeuten, ich kläre meine Beziehung zu dem anderen, dass da nichts zwischen uns steht. Ich stelle ihm meine persönlichen Motive dar. Ich frage mich, wie meine Worte beim anderen wirken könnten. Und ich drücke meine Wertschätzung und meine aufrichtige Sorge und Anteilnahme an ihm aus. Wenn wir einander im Geist in der Liebe Jesu ermahnen, sind Liebe und Wahrheit keine Gegensätze, sondern eine Einheit, die Christus in uns darstellt und die geistliche Frucht bewirkt zur Ehre Gottes. Amen.